Hokus, Locus, Jokus, der Podcast zur Sonderausstellung Latein, Tod oder Lebendig im Kloster Dahlheim. Folge 3, die Spinnen, die Römer, Latein in der Popkultur.
In der Welt der Asterix-Comics gehören sie zu den ewigen traurigen Verlierern, die Piraten. Eigentlich sind sie eine bis an die Zähne bewaffnete, furchtlose Bande von Seeräubern auf Beutezug. Doch immer wieder begegnen sie Asterix und Obelix, werden geentert und verprügelt und anschließend mit Mann, Maus und Schiff versenkt. Mit dabei ist auch immer Dreifuß, der alte Pirat mit Krücke und Holzbein, der die erneute Niederlage im Wasser schwimmt, lakonisch auf Latein kommentiert.
Ja, Hanio duncum eben. Abyssus abyssum invocat.
Im Realfilm Mission Kleopatra aus dem Jahr 2002 zum Beispiel kommentiert er den Untergang des Schiffes mit einem Vers aus Psalm 41. Der Abgrund beschwört den Abgrund herauf. Gemeinhin wird das als ein Fehler zieht den nächsten nach sich verstanden und trifft es im Fall der Piraten sehr gut. Schließlich beziehen sie regelmäßig Prügel von den Galliern. Mit solchen lateinischen Sinnsprüchen taucht der alte Pirat ab dem 5. Asterix-Band Asterix und Kleopatra regelmäßig auf, sagt Jochen Walter, Altphilologe an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Ich denke, dass das eben auch eine besondere Bewandtnis hat, weil dieser Seeräuber ja im Gegensatz zu irgendeinem Oberlehrer, der vielleicht in irgendeiner Weise furchteinflößend und mächtig sein könnte, ja eben ein Loser ist. Und indem solche lateinischen Sinnsprüche jetzt eben diesem Piratenloser in den Mund gelegt werden, wirken sie dadurch, glaube ich, auch auf Schüler gleich weniger bedrohlich, kommen nicht so mit einem Anspruch daher, was, glaube ich, auch dazu führt, dass man sie dann besser gutieren kann.
Und auch durch einen zweiten Umstand sind die Asterix-Comics aus Sicht von Jochen Walter für den Lateinunterricht hilfreich. Bis heute werden komplette Bände ins Lateinische übersetzt.
Das ist eben auch eine sehr spannende Sache am Lateinischen, dass das Lateinische zwar angeblich tot ist, aber insofern ja doch quicklebendig ist, als bis heute Werke der Literatur ins Lateinische aktiv übersetzt werden, weil es Leute gibt, denen es wichtig ist, solche Texte, die sie liebgewonnen haben, auch auf Latein präsentieren zu können.
Nicht nur in den Asterix-Comics spielt Latein eine wichtige Rolle und nicht bloß in Büchern, Filmen, Spielen und anderen Medien, die einen direkten Bezug zur römischen Antike haben. Auch für andere fiktive Stoffe bedienen sich Autoren häufig des Lateinischen, denn das bietet viele Möglichkeiten, in den Lesern oder Zuschauern unmittelbar bestimmte Assoziationen zu wecken, erklärt Jochen Walter.
Das Lateinische steht ja häufig für Normativität, auch für Macht, für Tradition, für Altbewährtes. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Lateinische, das für das Geheimnis steht, für verbotenes Wissen. Und ich denke, diese Doppelgesichtigkeit des Lateinischen macht es auch attraktiv.
Eine Rolle spielt dabei, dass die Liturgie in der katholischen Kirche bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts lateinisch war.
Dadurch bekam das Lateinische in der Vorstellungswelt ganz vieler Menschen, nicht nur in Westeuropa, ja auch so den Nimbus des Übernatürlichen, des Göttlichen, vielleicht auch des Magischen, auf jeden Fall des Heiligen.
Eine der erfolgreichsten Buch- und Filmreihen überhaupt greift auf diese Assoziationsebene des Lateinischen zurück, Harry Potter. Einerseits haben einzelne Figuren lateinische Namen, die häufig den Charakter und das Wesen der Figur widerspiegeln.
Also der Lehrer Severus Snape, Severus heißt ja eben streng, damit wird der Lehrer auch schon gekennzeichnet.
Andererseits spielt Latein auch eine wichtige Rolle, wenn es zum Beispiel im zweiten Roman Die Kammer des Schreckens zum magischen Duell zwischen Harry Potter und seinem Widersacher Draco Malfoy kommt.
Zauberstäbe bereit!
Angst, Potter? Träum weiter!
Denn die Zaubersprüche, die sie dabei verwenden, sind größtenteils Latein oder abgewandeltes Latein.
Wenn ich bis drei gezählt habe, sprecht euren Zauber, um euer Gegenüber zu entwaffnen. Entwaffnen! Und nicht mehr. Wir wollen hier keine Unfälle. Und eins. Zwei.
Vertis Tagnum!
Die lateinisch anmutenden Zaubersprüche bei Harry Potter erfüllen für Jochen Walter einen doppelten Zweck.
Dann sind die Zaubersprüche in Harry Potter fast alle Latein oder leicht abgewandeltes Latein und haben so eben eine Glaubwürdigkeit und wecken eben auch Assoziationen, weil man ja doch über Fremdwörter oder über andere Begegnungen mit dem Lateinischen zumindest eine Ahnung hat, wo die Reise hingeht.
Zum Beispiel, wenn Hermine mit dem Zauberspruch Oculus Reparo Harrys kaputte Brille repariert. Das Lateinische eignet sich aber nicht nur, um Assoziationen zum Magischen zu wecken, um fantastische Gegenwelten heraufzubeschwören. Jochen Walter findet, dass das Latein in der Popkultur zum Teil auch etwas Subversives hat. Etwa in Margaret Atwoods dystopischem Roman Report der Magd. Dort wird der pseudo-lateinische Spruch Nolite te bastardes caborundorum, abgeleitet aus dem Englischen Don't let the bastards grind you down, für die Protagonistin Offred zum Mantra, dass sie ihr schlimmes Schicksal durchstehen lässt. Auch der Film Das Leben des Brian der englischen Komikertruppe Monty Python hat für Jochen Walter diese subversive Ebene. Zum Beispiel in der Szene, in der der Protagonist Brian eine antirömische Parole an die Palastmauern in Jerusalem schreibt.
Was haben wir denn da? Romanes Eon Domus? Menschen genannt Romanes gehen das Haus?
Es soll heißen, Römer geht nach Haus.
Heißt es aber nicht. Was ist lateinisch für Römer? Na komm schon, komm schon.
Romanus.
Deklinieren.
Anus.
Vokativ Plural von Anus ist?
Anni.
Romani.
Und die Szene, die sich da abspielt zwischen der römischen Patrouille und Brian, die stellt doch eine Persiflage auf ein Unterrichtsgespräch. Da, wo eben der arme Brian, nachdem er eine Form falsch gebildet hat, dann sozusagen mit dem Tod bedroht wird.
Mom, hast du verstanden?
Ja, Herr.
Du schreibst das jetzt 100-mal.
Ja, Herr, vielen Dank, Herr Heilcäsar.
Heilcäsar, wenn du bis Sonnenaufgang nicht fertig bist, dann schneide ich dir die Eier ab.
Oh, danke, Herr. Danke sehr, Herr Heilcäsar und alles andere.
Das ist eben auch ein interessanter Punkt, dass viele Rezeptionen des Lateinischen auch in einem gewissen Bezug stehen zu dem Lateinunterricht, den man in der Jugend erhalten hat und an den man dann je nachdem eine sehr positive oder sehr negative, aber meistens doch eine ganz besondere Erinnerung hat.
Auf diese Erinnerung seiner Zuschauer baut auch Komiker Björn Puscher. Der Münchner hat Latein studiert und Nachhilfe gegeben. Seine wirkliche Berufung hat er aber seit 2012 in der Kabarettsendung Vereinsheim Schwabing des Bayerischen Rundfunks gefunden. Puscher hat dort als Schankkellner hinter dem Tresen angefangen, bis er dann eines Tages vom Moderator der Sendung Hannes Ringelstädter angesprochen wurde.
Der Hannes hat mich einfach einmal gefragt, ich glaube, ich war gerade Besteck polieren oder so. Ich habe mich einfach mal gefragt, was ich denn sonst so mache, wenn ich nicht gerade Besteck poliere oder Bier zapfe. Weil kein Künstler da war, um den Abend zu besprechen. Ne? Und dann habe ich gesagt, dass ich Latein studiere. Und dann hat er so reagiert, wie die meisten reagieren und hat gesagt, ja, spinnst denn du komplett? Und hast Lust, dass wir nach der Pause auf die Bühne gingen und gemeinsam irgendeinen Schmarrn machen. Und das war die Stunde null. Und alles andere ist einfach danach Stück für Stück gekommen. Ne?
Daraus ist dann ein festes Element der Sendung geworden. Ein Express-Lateinkurs mit Björn Puscher und der aktuellen Moderatorin Konstanze Lindner.
Du, ich habe gedacht, heute zur 100. Sendung, warte mal, Stimmung, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, weil ja WWM war und so und dann Russland und so, dann habe ich mir Folgendes rausgesucht. Ja. Ich habe keine 100 Rubel brauchst du, aber 100 Freunde.
Aber mit dem können wir fast anfangen, also weil wir werden den Satz umstellen, weil sonst ist er nicht so lateinisch, wie wir den gern hätten.
Gott, ja? Also ich sage dir nochmal, keine 100 Rubel brauchst du, aber 100 Freunde.
Dann fangen wir mit den 100 Freunde an, ja. Kentum amicos. Und dann machen wir jetzt ein Komma. Ja. Neque und Ned. Kentum heißt 100, Kentum. Der Zehnten ist, ja.
Ich liebe das, wenn die alle anfangen zu necken. Aha.
Das sehe ich immer nicht. Das sehe ich immer nicht, weil ich so sehr auf die fixiert bin.
Ja. Ich weiß.
Es gipfelt immer darin eigentlich, dass ich damit das Publikum auch was mit heimnimmt. Also ein ganz wichtiger Faktor, wenn man was lernen will oder sich was einprägen will, ist, dass man es wiederholt. Und da gibt es ja den schönen lateinischen Spruch, Repetitio est mater studiorum, die Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens oder des Lernerfolgs. Und da war es so, dass wir den Satz immer erst auf Deutsch so nochmal gesagt haben und dann habe ich ihn auf Lateinisch nochmal gesagt und dann habe ich ihn gemeinsam im Publikum Stück für Stück häppchenweise wiederholt. Ja? Und habe schon darauf aufgepasst, dass da das so mit Werf auch gesagt wird. Ne? Also, und das hat den Leuten auch immer Spaß gemacht.
Ja, kannst du das nur mal auf Deutsch sagen?
Aber selbstverständlich. Dann? Keine 100 Rubel brauchst du, aber 100 Freunde.
Genau, und wir drehen das um. Also, Kentum amici.
Kentum amici.
Neque kentum.
Neque kentum.
Numos.
Numos.
Magni Pretii.
Magni Pretii.
Desidera.
Desidera.
You got it.
Baby.
Gracias, Babisago.
Auch in der Musik hat das Lateinische seinen Platz, und zwar nicht nur in klassischen Werken wie der Carmina Burana. Auch heutige Künstler bedienen sich häufig des Lateinischen, wie etwa die Berliner Mittelalterband Corvus Corax. Die hat die Carmina Burana, eine mittelalterliche Anthologie von Lied- und Dramentexten, 2005 und 2008 mit Orchesterbegleitung eingespielt. Selbst der Name der Band ist lateinisch. Corvus Corax ist der Kolkrabe. Ein Kolkraben hatte Bandgründer Castus noch zu DDR-Zeiten, musste ihn bei der Flucht in den Westen aber zurücklassen. Als sich die Band dann Ende 1989 gründete, bot sich der Name an.
Viel unserer Lieder singen wir eben aus der Carmina Burana, und die meisten Sachen sind in Latein. Wir wollten jetzt nicht die sozusagen in unserem Potsdamer oder Berliner Dialekt dann übersetzen und dann eher Folklore draus machen. Wir wollten das schon sehr nah am Original halten. Und ich habe so ein Buch gehabt, und da standen einfach so wunderschöne lateinische Namen drin. Und da war zum Beispiel Corvus Corax. Und da dachte ich, Mensch, was gibt's für einen besseren Namen für uns? Wir treiben uns rum, genau wie ein Rabe auch. Und wir sind auch flexibel.
Die Musik von Corvus Corax zeichnet sich vor allem durch die selbstgebauten Instrumente wie Dudelsäcke und Schalmeien aus und durch die Texte in alten Sprachen.
Geliebt haben wir das natürlich, und auch das Mittelhochdeutsche. Da muss man muss es einfach mögen, sonst kann man natürlich so eine alten, toten Sprachen kann man nicht singen und auch nicht sprechen.
Corvus Corax singt nicht nur auf Latein, sondern auch in anderen toten Sprachen, wie Altnordisch oder Altenglisch oder Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind, wie das Gälische. Castus investiert viel Zeit, um sich die Texte zu erarbeiten, denn in der Schule zu DDR-Zeiten hatte er Russisch und Englisch.
Und im Bekanntenkreis gibt es eine Menge Leute, die uns dann unterstützen, aber also inzwischen, Latein ist nur wirklich von der Aussprache her gar kein Problem. Man muss nur immer gucken, okay, ist das jetzt sozusagen das mittelalterliche Latein oder das Antiklatein, was ja schon ein bisschen unterschiedlich ausgesprochen wird.
Und nicht nur die richtige lateinische Aussprache ist Castus wichtig.
Das ist mir aber immer total wichtig, dass man auch weiß, was man singt. Gibt ja auch eine Verantwortung. Gibt ja Leute, die singen das Palästina-Lied und wissen gar nicht, was Walter von der Vogelweide da gemacht hat. Das ist halt ein Propagandalied für die Kreuzzüge. Wir singen das nur als Satire.
Das Lateinische korrekt auszusprechen oder überhaupt korrekte und echte lateinische Sätze sind in der Populärmusik aber nicht jedem wichtig. Manchmal geht es nur darum, einen Anklang von Latein zu erzeugen, sagt Jochen Walter von der Uni Mainz.
Auf der einen Seite gibt es halt den Fall, dass etwas gesungen wird. Das ist, glaube ich, die Gruppe Adiemus, was lateinisch klingt, aber gar kein Latein ist, sondern eine Mischung aus, glaube ich, Latein und afrikanischen Sprachen, beziehungsweise eben noch nicht mal eine Mischung, sondern eben eine Abfolge von Silben, die an solchen Sprachen lautlich orientiert ist.
Adiemus ist ein Projekt des walisischen Komponisten Carl Jenkins und verbindet in seinen Songs harmonischen Chorgesang und Orchestermusik. Den gleichnamigen Song hat Jenkins 1994 für eine amerikanische Fluggesellschaft komponiert. Auch die deutsche Band Rosenstolz greift in ihrem Stück Amo Vitam sehr lose auf das Lateinische zurück.
Das Stück Amo Vitam von Rosenstolz, da werden die Regeln der lateinischen Grammatik nicht überall betrachtet, und da gibt es dann auch eine Zeile, die kommt eigentlich gar nicht hin. Es geht aber, glaube ich, einfach nur darum, um das Statement, dass man das auf Latein singt, weil das Lateinische eben symbolhaft für die Existenz von überzeitlichen, ewigen Wahrheiten, Werten steht. Und dazu gehört die Liebe ja vielleicht auch. Und als Symbol für diese Sehnsucht ist das Lateinische dann eben sehr willkommen, auch in der Populärkultur.